Jesu Geburtskonfiguration nach dem Bild von der apokalyptischen Frau, der Sonnenfrau mit dem Mond unter den Füßen. Jesus wäre demnach an einem jüdischen Neujahrsneumond und in der Nähe eines Morgenerstaufgangs der Venus auch geboren worden. Es macht ja den Eindruck, als wäre auch diese Konfiguration nichts weiter als astraltheologische Spekulation. Aber das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. An einem Neujahr soll er geboren sein und ausgerechnet an dem Tag, an dem die Venus geboren wurde. Vielleicht hat Gott das halt so gewollt. Oder vielleicht ist das halt wirklich nur astral-mythologische Spekulation. Aber auf jeden Fall gibt es ein historisches Datum, das auf diese Konfiguration passt, und das ist der 1. September 2 vor Christus. Das wäre das Geburtshoroskop. Die Angaben da oben sind ein bisschen kompliziert, weil die Eingabe in ein Computerprogramm bei vorchristlichen Daten noch nach dem julianischen Kalender sind ein bisschen schwierig. Man macht es leicht falsch. Meistens muss man das Jahr minus 1 eingeben, um das Jahr 2 vor Christus zu erhalten. Und weil man nie weiß, ob Astrologieprogramm mit dem julianischen oder gregorianischen Kalender vergleicht, muss man schauen, dass der Mond auf 3 Grad Waage ist. Mit diesen Angaben sollten Sie theoretisch in der Lage sein, dieses Horoskop zu reproduzieren. Jetzt noch etwas Schönes. Es gibt ein apokryphes, also ein nicht mehr in der Bibel befindliches, aber in der syrischen Kirche ehemals als heilig betrachtetes Evangelium, nämlich das arabische oder syrische Kindheitsevangelium. Und da gibt es auch eine Kindheitsgeschichte, eine Geburtsgeschichte Jesu. Und dort steht Folgendes. Als der Herr Jesus geboren wurde, in Bethlehem zu Judäa, zur Zeit des Herr Königs Herodes, da kamen Magier aus dem Orient nach Jerusalem angereist, wie es Zarathustra prophezeit hatte. Und sie brachten mit sich als Darbringungen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und brachten ihm ihre Darbringungen dar. Da nahm die heilige Maria eine jener Windeln und überreichte sie ihnen im Sinne des Segens. Und sie empfingen sie von ihr mit größter Dankbarkeit. Und in jedem Augenblick erschien ihnen, oder ging ihnen auf, ein Engel, der dem Sternlicht, der zuvor ihr Führer oder Zeichen gewesen war. Und sie zogen davon, geführt von seinem Licht, bis sie ankamen in ihrem Land. Der Engel glich einem Stern. Die Theologen sagen immer, nur Matthäus wisse etwas vom Stern von Bethlehem, Lukas weiß nichts vom Stern von Bethlehem. Aber bei Lukas taucht ein Engel auf. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts wach hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, dass euch heute in Davidstadt ein Retter geboren ist, welcher ist Christus der Herr. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Man fragt sich doch, ob dieser Engel nicht ursprünglich der Stern gewesen sein könnte und dieser Stern wurde zu einer Legende umgeformt, in der ein Engel auftaucht, der Furcht erregt und jedenfalls unheimlich Ehrfurcht gebietet. Ich hätte noch mehr dazu zu sagen. Die Hirten Hirte war ein Titel für Könige in antiken orientalischen Reichen. Also der König, mesopotamische König, der assyrische König, galt als Hirte des Volkes Assur. Und vielleicht sind diese Hirten und die Magier, die auch als Könige interpretiert werden, irgendwie im Zusammenhang zu sehen. Aber das wird da sehr kompliziert und sehr unspekulativ. Da geht es noch weiter. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, welche Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter Menschen, die Gott gefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel fortgingen, da sagten die Hirten zueinander: Lasst uns also hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, welche der Herr uns kundgetan hat. Der Herr, nämlich der Engel. Ne? Oder der Herr durch den Engel, Gott durch den Engel. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als Josef und das Kind in der Krippe liegen. Wenn wir jetzt nochmals zum Horoskop zurückgehen. Also nachdem der Engel erschienen war, sind plötzlich noch mehrere andere Engel da. In den Tagen und Wochen nach der Venus machen nämlich auch der Jupiter und der Mars ihre Morgenersterscheinung. Da waren also dann plötzlich mehr als nur ein Engel da. Könnte eine Bestätigung für dieses Horoskop sein. Es gibt auch noch ein anderes apokryphes Evangelium, das Jakobus-Evangelium. Das hat in einer Variante nicht nur einen Stern in der Geburtsgeschichte, sondern ausdrücklich mehrere Sterne. Das habe ich jetzt nicht hier. Das ist aber in meinem Buch. Jetzt bleibt die Frage, was so außergewöhnlich an diesem Horoskop ist. Warum kamen die Magier? Wegen dieser himmlischen Konfiguration nach Bethlehem. Im Detail habe ich das im Buch ausgeführt. Ich kann hier nur sehr, aus Zeitgründen nur sehr grob darauf eingehen. Es ist nicht so, dass die Magier wegen einer himmlischen Konfiguration nach Bethlehem kamen. Das ist eine falsche Vorstellung, die vor allem von Astronomen verbreitet wurde, die sich über den Stern von Bethlehem geschrieben haben. Die Magier kamen nach Bethlehem wegen Prophezeiungen, und zwar wegen alttestamentlichen Prophezeiungen. Im Buch Daniel wird das Kommen des Messias vorausgesagt, 69 mal 7 Jahre nach dem Ende des babylonischen Exils. Zur Zeit Jesu hat man geglaubt, dass dies genau die Zeit wäre, in der der Messias kommen sollte. Also im ersten Jahrhundert vor, im ersten Jahrhundert nach, man hatte keine genaue Vorstellungen über die, man hatte einfach keine genauen historischen Kenntnisse, wann das Exil zu Ende war und konnte darum nicht genau rechnen, sondern nur so ungefähr ahnen. Ein weiterer relevanter Punkt in diesem Zusammenhang ist der, dass in den letzten 2000 Jahren Juden immer wieder die Ankunft des Messias vorauszusagen versucht haben. Also ich weiß nicht, ist es 10-mal oder noch öfter. Und die Basis bei diesen Voraussagen waren stets alttestamentliche Prophezeiungen und vor allem diejenigen des Daniel. Bei einigen dieser jüdischen Autoren spielen auch astrologische Überlegungen eine Rolle, aber sie kommen erst an zweiter Stelle ins Spiel, nämlich wenn sie versucht haben, genauer den Zeitpunkt zu bestimmen, wann der Messias kommen sollte. Und ich stelle mir vor, dass das auch hier der Fall war. Also eigentlich die Prophezeiung ist das Relevante und diese astrologische Konfiguration, gibt nur den genauen Zeitpunkt an. Sie passt symbolisch, der Morgenstern geht auf, Jesus, der Morgenstern ist Symbol für Jesus, für den Lichtbringer, den Phosphoros, den Luzifer, Entschuldigung, das assoziiert halt immer den Teufel, das bringt man nicht aus den Köpfen heraus, ist aber nicht so gemeint. Aber es ist nicht so, dass jetzt diese astrologische Konfiguration extrem selten oder extrem spektakulär wäre, wie die Astronomen es voraussetzen, dass es sein muss, um einen Messias vorauszusagen und die Magier zu bewegen, dass sie kommen, diesen weiten Weg von Babylon. Ich stelle mir vor, dass die Magier gewusst haben, dann und dann ist der wahrscheinliche Zeitpunkt der Geburt, also gehen wir jetzt schon, dass wir genau bei der Geburt ankommen. Die Bibel lässt diese Interpretation zu. Die setzt also nicht voraus, dass die Magier im Himmel irgendwas gesehen haben, sich dann auf die Kamele gesetzt haben und 800 Kilometer gelaufen sind. Das ist eine naive Vorstellung von Leuten, die von Astrologie keine Ahnung haben. Und auch von der Bibel. Also viele Autoren haben über den Stern von Bethlehem geschrieben, ohne sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Die haben nicht mal Matthäus richtig gelesen. Die haben Astrologie schon gar nicht gelesen. Der erste Autor, der sich mit Astrologie wirklich befasst hat, Michael Molnar, der hat, glaube ich, in den 90er Jahren geschrieben. Letztes, also 1990er Jahre. So, jetzt, die Zeit ist leider knapp. Jetzt kann ich Ihnen anbieten, entweder noch über herkömmliche Theorien vom Stern von Bethlehem zu sprechen oder Texte vorzustellen von griechischen Autoren, von griechischen astrologischen Autoren, die auf dieses Horoskop passen, also Texte antiker Astrologen, zum Beispiel über die Venus-Jupiter-Mars-Konjunktion oder andere Dinge in diesem Horoskop. Mache ich erstmal die Astrologie und komme dann ganz am Ende auf die herkömmlichen Theorien. Also kommen wir erstmal zur Venus-Jupiter-Mars-Konjunktion. Vettius Valens, ein Zeitgenosse des Ptolemäus, aber nicht so bekannt wie er, obwohl er sehr viel mehr geschrieben hat, er hat ein ganz dickes Lehrbuch über die Astrologie geschrieben und wenn man wirklich nach antiken Lehren als Horoskop bedeuten will, dann darf man nicht Ptolemäus lesen, der bringt einem nicht viel, sondern muss man Vettius Valens lesen. Der kann auch als Handbuch hin und wieder taugen. Über Jupiter, Venus und Mars schreibt er, Jupiter, Mars und Venus bewirken Menschen, die viele Freunde haben und gerne mit anderen verkehren. Solche, die man für würdig hält, um bedeutendere Verbindungen mit ihnen einzugehen und ihnen Vorteile zu gewähren. Es tut mir leid, dass das so kompliziert ist, er schreibt so kompliziert, ich möchte einfach nur exakt das wiedergeben. Solche, die gefördert werden, die von Frauen vorwärts gebracht werden, einige aber auch, die das Amt eines Oberpriesters innehaben, die Kränze tragen, kommen die Dornkrone in den Sinn, sei es Kränze von Athleten oder Kränze von solchen, die heiligen Feiern oder Opfern vorstehen, oder Kränze, die von Menschenmengen verliehen werden. Dann weiter. Immer noch derselbe Satz, Jupiter, Mars und Venus zeigen Menschen an, also solche, die den Vergnügungen folgen und sich die Zeit je nach Gelegenheit unstet und ungebührlich vertreiben, solche, die tadelnswerte und wahllose Zusammenkünfte mit Frauen pflegen, solche, die die öffentliche Zurschaustellung und Verrat erdulden müssen. Auch das passt doch irgendwie zu Jesus, ihm hat man immer vorgeworfen, dass er sich mit Huren und mit Zöllnern rumtreibt. Und öffentlich zur Schaustellung Verrat passt auch. Solche weiter, die in Bezug auf das Thema der Kinder und Leibeigenen, das ist das fünfte Haus, sich grämen müssen, also er hat irgendeinen Gram bezüglich des fünften Hauses, fällt mir gerade nichts dazu ein, die sich mit neuen sexuellen Verbindungen, Vergnügen und Trennungen von Frauen erdulden müssen. Es ist wohl eher so, dass die Frauen Trennungen mit ihnen erdulden mussten. Dann haben wir gesehen, gibt es da noch ein Quadrat von Saturn zu Sonne und Merkur. Petrus Malin schreibt über Saturn und Merkur. Saturn und Merkur sind im Einklang miteinander und aktiv, aber sie führen zu Verleumdungen wegen Okkultem. Mystikon, das heißt Mystisches, wegen Mystischem, wegen Religion. Aber mystisch heißt eigentlich verborgen und okkult heißt verborgen. Also vielleicht ist es nicht gut übersetzt. Zu Recht streiten und zu Schulden streiten, zu Problemen wegen Verträgen oder Geld. Sie bewirken jedoch, also die Saturn und Merkur bewirken jedoch nicht hilflose, noch unverständige Menschen, vielmehr solche mit Erfahrung, viel Wissen oder Vorauswissen, die gerne lernen, neugierige, eingeweihte okkulter Dinge, Mystas, Mystiker, die das Göttliche verehren, solche mit schlechtem Gewissen. Solche, die also nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben, sondern die ein Gewissen haben und dann halt sich ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie das falsch machen. So ist das gemeint. Halt wörtlich übersetzt. Dann Saturn und Sonne. Saturn und die Sonne sind nicht im Einklang miteinander. Mit Missgunst gewähren und entziehen sie Besitz und Freundschaften, weshalb Menschen, die unter dieser Stellung geboren wurden, heimlich in Feindschaften mit höhergestellten Personen und Bedrohungen von ihnen ausgesetzt sind und von einigen verfolgt werden und das Leben bis ans Ende unter Missgunst verbringen. Und wenn man heuchlerisch über sie herzieht, sind sie meist überlegen, aber sie haben keine leichte Stellung inne, sondern sind in Problemen und haben Übles zu ertragen, wobei sie die Herrschaft behalten, wenn sie von ihren Feinden angegriffen werden. Noch ein Text. Wenn die Sonne und der Mond in wirksamen Zeichen sind, das heißt in solchen, die am Aszendenten oder in der Himmelsmitte stehen, und von den meisten Planeten morgendlich aufgehend als Speerträger begleitet werden, und wenn kein Übeltäter sich dem widersetzt, dann werden sie die Nativitäten glücklich und ruhmreich herrschen und königlich machen. Ebenso, wenn ihre Zeichenherrscher an einem Kardinalpunkt stehen. Auch das trifft auf das Horoskop zu. Ich erkläre es jetzt aber nicht im Detail. Jetzt noch ein Punkt, Raphael Hilbrand, ein Astro-Zwilling von mir, einen Tag nach mir geboren, mit dem MC an meinem IC. Ja. Der hat in meinem Buch auch eine Deutung dieses Horoskops nach den Regeln antiker Astrologie geschrieben. Und der verschiebt die Geburt, ich habe sie auch morgen früh datiert, er verschiebt sie auf 13.36 Uhr Ortszeit und kann dann folgende Deutung des Vettius Valens zitieren. Wenn die Wohltäter Venus und Jupiter sich in diesem neunten Haus befinden und den Aszendenten oder den Glückspunkt regieren, dann wird der Geborene glücklich, fromm, Prophet eines großen Gottes sein und man wird auf ihn hören wie auf einen Gott. Doch hübsch nicht noch. Gut, dann komme ich jetzt noch auf andere Theorien. Zahlreiche Autoren zum Thema Stern von Bethlehem bringen diesen Stern mit einer Verbindung, mit einer Jupiter-Saturn-Konjunktion in den Jahren 7 und 6 vor Christus in Verbindung. Ich habe die Autoren angegeben, Johannes Kepler, Friedrich Münter Anfang des 19. Jahrhunderts, David Hughes, Konradin Ferrari d'Occhietto, der in Wien gelehrt hat, Percy Seymour und viele weitere. Die haben nicht alle dieselbe Theorie, da gibt es unzählige Varianten davon. Aber alle haben mehr oder weniger diese Kraftpunkte gemeinsam. Der Stern von Bethlehem ist angeblich eine Konjunktion von Jupiter und Saturn, eventuell streng genommen nur der Jupiter. Ich meine, ein Stern von Bethlehem kann ja eigentlich keine Konjunktion sein, also muss man da sich vielleicht entscheiden für den Jupiter. Jedoch in Konjunktion mit dem Saturn. Im 7-6 vor Christus ereignete sich eine dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn. Dies ist eine sehr seltene Konjunktion. Die meisten Jupiter-Saturn-Konjunktionen sind nur einfach. Dass es eine dreifache war, liegt daran, dass die Konjunktion am exaktesten gerade zu der Zeit der Rückläufigkeit war, um die Zeit der Rückläufigkeit der beiden, als die beiden auch in Opposition zur Sonne standen. Jupiter gilt als Königsplanet, wie Sie wissen. Saturn ist der Planet der Gesetze und Regeln und wurde bereits in der Antike mit den Juden assoziiert, was sehr viel Sinn ergibt, als sie sich so sehr durch Regeln, an Regeln gebunden fühlen. Die Konjunktion könnte also König der Juden bedeuten. Die Konjunktion ereignete sich im Sternbild der Fische. Den westlichen Fisch haben das Sternbild der Fische besteht ja aus zwei Fischen, einem westlichen und einem östlichen. Und den westlichen haben babylonische Astrologen den Westen aus babylonischer Sicht zugeordnet und Palästina liegt ja westlich von Babylon. Die Fische sind zudem das Zeichen der Religion. Die Konjunktion würde demnach einen religiösen Führer bei den Juden anzeigen. Jetzt kommen die Schwachpunkte dieser Theorie. Bei der Konjunktion von 7-6 vor Christus überholte der Jupiter den Saturn dreimal im Abstand von einem Grad und mehr. Also die bildeten keinen, die sind nicht miteinander verschmolzen, sondern der Jupiter zog im Abstand von einem Grad über dem Saturn vorbei dreimal. Und ein Abstand von einem Grad entspricht zwei Vollmonddurchmessern. Das ist also eine beträchtliche Distanz. Zweiter Einwand. Matthäus spricht von einem einzigen, nicht von zwei Sternen. Die Jupiter-Saturn-Theorie passt also nicht gut auf die Angaben des Matthäus. Es ist gar kein zweiter Stern erwähnt. Die Jupiter-Saturn-Anhänger verweisen dann auf das Jakobus-Evangelium, das ich kurz erwähnt habe, auf die spezielle Variante, wo von mehreren Sternen die Rede ist. Also könnte man vielleicht dies gelten lassen. Aber Matthäus jedenfalls weiß nichts davon. Die Jupiter-Saturn-Theoretiker nehmen weiter an, dass Matthäus vom Abendaufgang des Jupiters am 15. September 7 vor Christus spricht. Abendaufgang, nicht Morgenaufgang. Am Abendaufgang ist der Jupiter besonders hell, dann erreicht er seine größte Helligkeit. Am Morgenaufgang ist er, wie ich gesagt habe, extrem schwach, lichtschwach. Matthäus spricht jedoch von einem Erscheinen des Sterns. Der Abendaufgang ist kein Erscheinen. Der Abendaufgang fällt in die Mitte der Sichtbarkeitsperiode des Jupiter, also vor seinem Morgenerstaufgang und vor seinem letzten Abenduntergang, bevor er dann eine Zeit lang ganz unsichtbar ist. Und schließlich, nach seinem heliakischen Aufgang, ist der Jupiter längere Zeit sehr unscheinbar und passt nicht auf den längsten Morgenstern, das habe ich schon erwähnt. Es gibt noch mehr Punkte. Jupiter-Saturn-Konjunktion wurden in der persisch-arabischen Astrologie als Anzeige geschichtlicher Umwälzungen betrachtet. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Mohammed mit einer Jupiter-Saturn-Konjunktion assoziiert wurde im Skorpion. Und zwar die erste Jupiter-Saturn-Konjunktion im Wasserelement. Es gibt ja diese Zyklen von Saturn-Jupiter-Konjunktion, die sich immer, die ja dazu tendieren, sich immer im gleichen Element zu wiederholen über etwa 200 Jahre und dann ins nächste Element wechseln. Und Mohammed wäre also am Anfang einer Wasserepoche geboren worden, als Jupiter-Saturn-Konjunktion sich in Wasserzeichen ereigneten. Johannes Kepler hat diese Theorie übernommen und hat dann die Jupiter-Saturn-Konjunktion von 7 vor Christus für Jesus vorgeschlagen, war aber der Meinung, dass diese Konjunktion bereits dem Feuerelement zuzurechnen ist, nicht dem Wasserelement. Und zwar deswegen, weil sie eben schon nahe beim Frühlingspunkt stattfand. Das kann man so nachlesen in seinen Texten. In der hellenistischen Astrologie war aber diese astrologische Geschichtstheorie noch nicht bekannt. Also die haben sich noch nicht um geschichtliche Auswirkungen von Jupiter-Saturn-Konjunktionen gekümmert. Es gibt nicht den kleinsten Hinweis darauf. Folglich werden auch die Magier vermutlich nichts davon gewusst haben. Weiterer Punkt. Die Fische erscheinen erst bei dem jüdischen Autor Abraham Barchia im 12. Jahrhundert als Zeichen der Juden. Sein Zeitgenosse Abraham Ibn Ezra ordnete das Judentum jedoch dem Wassermann zu. Man hat keine früheren Hinweise darauf, dass die Fische mit den Juden was zu tun haben. Hat übrigens die Fische den Juden zugeordnet, weil die Fische das Domizil des Jupiters sind und die Erhöhung der Venus. Die beiden Wohltäter haben also die besonderen Würden in den Fischen. Drum ist für ihn, sind für ihn die Fische das beste Tierkreiszeichen und folglich auch das Tierkreiszeichen der Juden. Aber in der Antike ist von dieser Theorie nichts zu wissen. Also die Magier werden davon nichts gewusst haben. Ein weiterer Punkt, Juden erwarteten Messias, zum Beispiel auch anlässlich der Konjunktion 1186, die sich in der Jungfrauenwaage ereignete. Das war eine ganz besondere Konjunktion, weil da nämlich auch alle anderen Planeten auf einem ganz engen Haufen zusammensaßen. Das hat große Heilserwartungen oder auch Ängste ausgelöst, ähnlich wie weil wir sie zum Millenniumwechsel erlebt haben. Also Jungfrauenwaage. Die Juden, die haben also Jupiter-Saturn-Konjunktion, wenn es irgendwie gepasst hat, auch in anderen Zeichen als Messias tauglich betrachtet. Weiter ist zu erwähnen, dass in der Antike, also bei Ptolemäus zum Beispiel, aber auch bei anderen Autoren, nicht die Fische, sondern der Widder für Palästina stand. Das sind die Einwendungen, die ich für die Jupiter-Saturn-Theorie zusammengetragen habe. Eine weitere spektakuläre Theorie, die erst wenige Jahrzehnte alt ist, ist die Jupiter-Venus-Theorie, die erstmals von Roger Sinnott in den 70er Jahren vertreten wurde und dann von Ernest Martin in den 1990er Jahren ausgearbeitet wurde. Dieser Theorie, gemäß war der Stern von Bethlehem eine Konjunktion von Jupiter und Venus, die so eng war, dass die beiden Planeten miteinander verschmolzen. Eine solche extrem seltene Konjunktion hat sich am Abend des 17. Juni 2 vor Christus ereignet. Also das muss echt ein Spektakel gewesen sein. Da hat man Weil damals war der Himmel besser sichtbar als heute. Die Leute haben gesehen, dass der Jupiter sich der Venus annäherte, oder umgekehrt, genauer gesagt, und immer näher kam und immer näher kam und an diesem Abend mit ihm verschmolz. Das kann man mit Glück alle paar hundert Jahre einmal erleben. In Palästina ist es dann noch einmal passiert um 105 nach Christus, aber das ist extrem selten.
Ist das jetzt der julianische oder der gregorianische?
Das ist der julianische Kalender. Bei historischen Daten vor 1600 verwenden Historiker immer den julianischen Kalender. Obwohl das Nachteile hat, man sieht zum Beispiel einem julianischen Datum nicht an, ob es die Sonnenwende ist. Einem gregorianischen sieht man das an. Es ist dann besonders ärgerlich, wenn man 500 vor Christus oder 800 vor Christus archäoastronomische Berechnungen macht und dann nicht weiß, was für ein Datum das ist. Oder nicht sieht, ist es eine Sonnenwende oder was. Im selben Jahr machte der Jupiter auch eine Schleife über den Regulus. Also da war der Regulus und der Jupiter machte so eine Schleife, als ob er ihn krönte, wie Martin meinte. Und der Regulus wird in 1. Mose 49, 9 und 10 mit dem Messias in Verbindung gebracht. Das Erscheinen des Messias wird mit dem Regulus in Verbindung gebracht. Der Regulus war ebenfalls mit dem Löwen heliakisch aufgehend in meinem Jesus-Horoskop, das Sie da gesehen haben. Insofern trifft das Jesus-Horoskop sogar auf diese alttestamentliche Stelle zu. Einwände dagegen. Matthäus sagt, dass der Stern im Osten bzw. im Aufgang beobachtet wurde. Die Venus-Jupiter-Verschmelzung ereignete sich jedoch am westlichen Abendhimmel. Ich wäre sofort bereit gewesen, der Jupiter-Venus-Theorie zuzustimmen. Die beeindruckt mich auch jetzt noch. Aber Matthäus sagt etwas anderes. Jetzt ist es so, dass diese Verschmelzung am 17. Juni nur Juli, August, zweieinhalb Monate vor dem 1. September, dem Geburtsdatum, das ich herausgearbeitet habe, stattfand. Man könnte vielleicht schon eine Verbindung sehen, dass da irgendwie eine Geburt schon angekündigt wird. Bei dieser engen Konjunktion. Jupiter, der Götterkönig, und Venus, die Göttin der Liebe, verschmelzen. Götter, in griechische Götter, wenn die Liebe machen, dann gibt es immer Kinder. Also könnte das doch auf die Geburt eines göttlichen Kindes hinweisen. Aber die Geburt wäre dann, vermutlich eben nicht dann, das war vielleicht die Zeugung, aber die Geburt war beim heliakischen Aufgang der Venus. Zweiter Punkt. Matthäus sagt, dass der Stern mehrmals beobachtet wurde. Die Venus-Jupiter-Verschmelzung ereignete sich aber nur einmal und war nur etwa 2 Stunden zu beobachten. Und dritter Punkt. Nach Matthäus ist der Stern aufgegangen, vorausgegangen und dann stillgestanden. Die Jupiter-Venus-Konjunktion tat nichts dergleichen. Eine weitere Theorie, die sehr populär ist in Amerika, stammt von Michael Molnar, ist auch relativ jung, wurde glaube ich auch erst in den 90er Jahren publiziert. Molnar ist Münzensammler und links oben sehen Sie das Bild einer Münze aus Antiochia, der Hauptstadt der römischen Provinz Syria, zu der auch Palästina damals gehört hat. Und ab dem Jahr 5 nach Christus zeigen sie das Motiv eines rückwärts blickenden Widders mit einem Stern. Ab ca. 55 nach Christus gesellt sich zu dem Stern eine Mondsichel. Molnar hat gemeint, dass da ein Zusammenhang mit dem Stern von Bethlehem sein muss. Der rückgewendete Widder ist offensichtlich das Sternbild des Widders. Der Widder liegt nämlich ebenfalls nach rückwärts. Und der Widder ist, wie ich vorhin erwähnt habe, der nach Ptolemäus das Tierkreiszeichen von das astrogeografische Palästina zugeordnet wird. Also ein Stern geht auf über Palästina, könnte ein König von Palästina anzeigen, so meint Molnar. Er kommt dann auf die, aufgrund von astrologischen Untersuchungen, weil er eben die antiken astrologischen Lehrbücher studiert hat, kommt er zu dem Schluss, dass der 17. April 6 vor Christus am besten passt. Kurz nach diesem Datum machte der Jupiter seinen heliakischen Aufgang und am selben Tag, am 17. April, bedeckte der Mond den Jupiter. Diese Bedeckung des Jupiter scheint Molnar besonders beeindruckt zu haben, obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, das kann kein gutes Omen sein. Habe ich eigentlich schon alles frei erzählt. Molnar geht davon aus, dass diese Konfiguration von Astrologen so nicht beobachtet, sondern mit astronomischen Tabellen algorithmiert wurde. Das ist im Prinzip möglich, weil damals solche Tabellen tatsächlich zur Verfügung standen. Kritik: Antike Astrologen wussten nichts von dieser Okkultation. Denn antike astronomische Theorien erlauben keine Berechnung einer Okkultation, also keine Okkultation gleich Bedeckung. Da die Bedeckung sich um die Mittagszeit ereignete und da der Jupiter seinen heliakischen Aufgang noch gar nicht gemacht hatte, konnte sie auch nicht beobachtet werden. Molnar nimmt daher zu Unrecht Bezug auf die Okkultation. Zweiter Punkt. Nach Angaben von keilschriftlichen Quellen aus Assyrien bedeutete die Bedeckung des Jupiters nicht die Geburt, sondern den Tod eines Königs. Ich habe den Text zitiert in meinem Buch. Matthäus sagt nichts von einer Okkultation des Sterns. Und weiter. Am folgenden Tag ereignete sich eine Sonnenfinsternis, die aus Palästina nicht zu beobachten war, aber astrologisch wohl dennoch relevant, auch für uns Astrologen sind Sonnenfinsternisse ja wohl relevant, selbst wenn wir sie nicht beobachten können, wenn sie zum Beispiel in China stattfinden. Diese Sonnenfinsternis wurde nicht positiv gedeutet, weder in keilschriftlichen noch in griechischen Quellen. Und schließlich, Molnar zitiert des Öfteren lateinische und griechische Quellen in englischer Übersetzung, um seine Theorie zu mauern. Er interpretiert diese Quellen allesamt, meines Erachtens, falsch. Um sie, er versucht irgendwie verzweifelt, seine Theorie damit stützen zu können. Aber ich denke, dass das nicht, so nicht geht. Das ist ebenfalls in meinem Buch näher ausgeführt. Also unter www.gilgamesch.ch können Sie das Buch downloaden. Es fehlt nur ein Kapitel, das ich wegen den Islamisten unlesbar gemacht habe. Damit wäre ich am Ende. Danke für die Geduld. Jetzt habe ich überhaupt nie Pause gemacht, um Sie Fragen stellen zu lassen. Es tut mir leid, ich hatte das eigentlich vor. Und zwar an mehreren Stellen, aber irgendwie, ich hatte ständig das Gefühl, ich müsste jetzt aus Zeitgründen mich beeilen und habe die Fragen völlig vergessen. Sie können also jetzt noch Fragen stellen, so viel Sie wollen.
Ja. Ja, dieses Datum der 2 vor Christus kann ja dann nicht stimmen, wenn die Angabe war, Herodes ist immer genannt und Herodes ist 4 vor Christus gestorben.
Ja.
Also muss Jesus vorher geboren sein, vor 4 vor.
Ja.
Das mag astrologisch vielleicht immer, aber vielleicht war es auch um 6 oder 7.
Ich hab da 2 Antworten. Die erste Antwort. Oder 3. Die erste Antwort ist, dass zwar nach der meistvertretenen Ansicht der Experten Herodes 4 vor Christus gestorben ist, und zwar wird dieses Jahr wird gefolgert aus einer Mondfinsternis, die sich in der Nähe des Todes des Herodes ereignet hat. Jetzt gibt es aber eine Minderheit, aber doch eine nennenswerte Minderheit von Experten, die glauben, dass eine Mondfinsternis 1 vor Christus besser passt. Und sie glauben deshalb, dass Herodes erst 1 vor Christus gestorben ist. Zum Beispiel Ernest Martin, der die Venus-Jupiter-Theorie vertritt, der ist der Meinung, dass Herodes erst 1 vor Christus gestorben ist und dass überhaupt diese Mondfinsternis von 1 vor Christus viel besser passt auf all die Ereignisse, die wir wissen im Zusammenhang mit Herodes Tod. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin nicht sicher, ob dieser 1. September 2 vor Christus wirklich das Geburtsdatum Jesu war. Vielleicht ist das eine astraltheologische Spekulation früher Christen, die dieses Datum im Nachhinein errechnet haben. Und die war nicht so gut in Geschichte, dass so ein Fehler nicht hätte passieren können. Es ist nämlich so, dass sämtliche frühchristlichen Autoren Jesu Geburt im Jahre 2 oder 3 vor Christus, allenfalls auch 1 vor Christus annahmen. Aber keiner vor 4 vor Christus, keiner im Jahre 4 vor Christus. Und es ist erst eine neue Theorie, dass Jesus vor 4 vor Christus geboren worden sein muss. Und dann eine dritte Antwort: Es gibt sehr viele Probleme, historische Probleme im Zusammenhang mit den Angaben von Matthäus und Lukas über die Geburt von Jesus. Da gibt es Widersprüche. Es gibt Widersprüche der Angaben dieser Autoren zu historischen Fakten, die wir kennen. Und warum soll nicht hier auch ein Fehler sein? Könnte sein, dass Jesus nach dem Tod Herodes geboren wurde? Oder es könnte sein, dass dass er nach dem Tod Herodes des Großen geboren wurde, aber man muss ja wissen, dass sein Nachfolger ebenfalls Herodes genannt wurde. Er war nur nicht Herodes der Große, aber es könnte doch sein, dass dann später in der Tradition aus diesem Herodes, jetzt weiß ich nicht mehr welcher das war, war es Antipas, dass aus Herodes Antipas Herodes der Große wurde. Wir wissen es nicht genau. Also wenn man Literatur liest über die Geschichte zur Zeit Jesu, über Herodes und wie all diese Ereignisse genau waren, da sieht man, wie die Autoren sich in die Haare miteinander kriegen, und eigentlich alle auf sehr unsicherem Boden stehen. Da wird sehr viel spekuliert. Ich sehe da also keinen relevanten Einwand.
hat mir einmal gesagt, 9.7. muss das Geburtsdatum gewesen sein, aber das ist mehr aus Zahlengründen, dass sie eben sagen, dass das passen würde.
15.9.7 ist ein beliebtes Datum, weil da Jupiter und Saturn an diesem Tag gemeinsam abends genau bei Sonnenuntergang aufgingen und der Jupiter am Helltag quasi am hellsten war.
Das wäre mit dem Sternzeichen der Jungfrau, würde auch passen. Und die Hirten waren auf den Feldern, das war noch nicht die kalte Jahreszeit.
Würde stimmen, aber es ist ein Abendaufgang, nicht ein Erscheinen des Sterns. Aber, ja.
Wann wurden die Evangelien, also Matthäus ist ja das Evangelium, ja, das hier viel zitiert wurde, wann wurde das geschrieben? Oder
vermutlich nach dem Jahr 70.
Das ist ja doch ein ganz schön großer,
ja,
Zeitunterschied. Kann man diese Aussagen so ernst nehmen?
Ja, also was ich geradezu erleuchtend fand, war die Apokryphen zu lesen. Lesen Sie doch die Apokryphen-Evangelien mal, also die Geburtsgeschichten, oder, und vergleichen Sie das mit den Evangelien. Da sehen Sie, wie in wenigen Jahrzehnten Mythen wachsen und wuchern und sich fantastisch ausformen. Also das ist unglaublich. Man kann vielleicht auch heute schauen, wie Vergangenheit sich in den Augen der Menschen schnell verändert, wie die einen es völlig anders sehen als die anderen, und wenn man nicht historische Aufzeichnungen hätte, wie würde dann wohl der Zweite Weltkrieg heute gesehen werden, wo die meisten Menschen nicht mehr leben? Das würde sich wahrscheinlich rasant verändern, und dann gibt es wahrscheinlich ganz viele Ansichten, und irgendwann gewinnt dann eine Überhand und dann ist das nicht unbedingt die richtige. Weitere Fragen?
Ist bei dem Horoskop zum Beispiel auch der Tod Jesu Christus also ersichtlich?
Du meinst das Datum?
Nein, in den Direktionen oder in den Transiten oder wie?
Ja, ich bin da, ich fürchte mich vor solchen Überlegungen in einem Buch, von dem ich will, dass auch Nicht-Astrologen es will, dass Wissenschaftler es lesen. Und darum habe ich das nicht gemacht, weil ich von anderer Arbeit bin.
Gar nicht gemacht oder nicht nur nicht geschrieben?
Gar nicht gemacht. Ich bin auch nicht wirklich gut in solchen Dingen. Und ich muss gestehen, ich bin seit Jahren hauptsächlich als Archäoastronom tätig und beschäftige mich mehr mit solchen Themen als mit praktische Astrologie. Ich schaue mir höchstens meine eigenen Transite regelmäßig an. Und,
aber das Datum des Todes ist ja ganz feststehend. Ne?
Da gibt es auch zwei Daten, die zumeist angenommen werden, nämlich das Passafest im Jahre 30 oder im Jahre 33. Das ist jeweils im April. 7. April, das eine und das andere am 3. April, glaube ich, aber ich weiß es nicht auswendig. Ich kann es dir jetzt. Ja, ja.
Ja. Und da war auch eine Finsternis, ne?
Wie?
Da war ja auch eine Finsternis.
Ja, wenn man das Jahr 33 wählt, war an diesem Abend eine Finsternis, aber sie war von Jerusalem aus nicht zu beobachten. Sie hatte ein paar wenige Minuten vor Monduntergang eingesetzt. Aufgehört, ein paar wenige Minuten vor Untergang des Mondes aufgehört, und der Mond war da so nah am Horizont schon, dass es nicht mehr sichtbar war. Also ich habe das auch abgeklärt zusammen mit einem amerikanischen Astronom, der Experte auf diesem Gebiet ist. Aber ich meine, astrologisch war diese Mondfinsternis womöglich relevant.
Ja,
das heißt ja, die Sonne.
Ja, das stimmt. Das ist, man kann darüber auch noch kurz reden. Die, die Evangelisten sprechen von einer Sonnenfinsternis in dem Moment, als Jesus stirbt. Und bei Vollmond kann es natürlich keine Sonnenfinsternis geben. Das Passafest, an dem Jesus gekreuzigt wurde, ist notwendigerweise ein Vollmond, folglich ist eine Sonnenfinsternis ausgeschlossen. Jetzt kann man sich überlegen, entweder haben die Evangelisten aus der Mondfinsternis eine Sonnenfinsternis gemacht, weil das einfach spektakulärer ist. Man könnte sagen, die haben also den Text geschönt und haben statt einer Mondfinsternis eine Sonnenfinsternis behauptet. Ist würdiger, ist eine würdigere Konstellation für ein so wichtiges Ereignis wie den Tod des Heilsbringers. Die andere Lösung ist, man nimmt das Jahr 30. Im Jahr 30 um das Osterdatum herum gab es natürlich keine. Nein, noch etwas, nochmal beim Jahr 33. Wenn natürlich am Kreuzigungsdatum eine Mondfinsternis war, dann ist das Finsternissaison. Das heißt, es kann einen halben Monat vorher, an dem vorausgehenden Neumond, eine Sonnenfinsternis stattgefunden haben. Es fand auch tatsächlich eine Sonnenfinsternis statt. Die war in Palästina, glaube ich, nicht beobachtbar, höchstens in Rom. Aber Astrologen konnten diese berechnen. Also könnte man vielleicht vermuten, dass die Evangelisten oder ihre Quellen an diese Sonnenfinsternis dachten, die einen halben Monat vorher stattfand. Aber spannender ist noch eine andere Möglichkeit, nämlich wenn man ins Jahr 30 zurückgeht, da hat sich 4 Monate vor dem Kreuzigungsdatum Ende November, glaube ich, im Jahr 29, hat sich eine totale Sonnenfinsternis ereignet. Und zwar in Antiochia. Antiochia ist die Hauptstadt, ist nördlich von Palästina, in der Südtürkei, gerade dort, wo die Levante anfängt. Und es ist interessant, dass Lukas aus Antiochia stammt und Lukas ist der Einzige, der das Wort Eklipse verwendet. Die anderen sprechen nur von einer Verfinsterung. Aber Lukas, der verwendet den astronomischen Ausdruck Eklipse. Eklepontos. Und ich würde vermuten, dass er von seinen Leuten irgendwie Erfahrungsberichte erhalten hat über diese Finsternis, die sich womöglich sogar auch in seiner Kindheit ereignet hat und die sicher sehr eindrücklich war. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine totale Sonnenfinsternis gesehen haben. 1999 war ja für Sie eine wunderbare Gelegenheit. Ich war damals auch am Balatonsee und habe Sie dort beobachtet.
Gut, dann danke ich herzlich den Ausführungen. Wir sind tief beeindruckt und müssen das jetzt bearbeiten. Herzlichen Dank.
Danke.